Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 9. Offenbarung Kapitel 9 und wir wollen gemeinsam die Verse 13 und 14 und 15 lesen zunächst einmal. Das sind die Verse, über die wir gemeinsam heute nachdenken wollen, die wir gemeinsam studieren wollen. Und mein Gebet ist es, dass der Herr uns Gnade gibt und wir diese Dinge, die uns mitgeteilt werden, dann auch verstehen. Vers 13, ich lese uns diesen Vers, und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind, an dem großen Wasserstrom Euphrat. Und es wurden die vier Engel los, die bereit waren auf die Stunde und auf den Tag und auf den Monat und auf das Jahr, dass sie, die vier Engel, töteten den dritten Teil der Menschen. Ich will uns noch einmal erinnern, dass zeitlich gesehen das, was wir gemeinsam eben gelesen haben, das, was wir eigentlich ab Kapitel 8 schon lesen, Kapitel 8, Vers 1, in den letzten 3,5 Jahren der Trübsalzeit geschieht. Man nennt diese Zeit auch die große Trübsalzeit, die große Trübsalzeit deshalb, weil die Gerichte, die in dieser Zeit stattfinden werden, das ist ja immer noch Zukunft. Manche Bibellehrer denken, es ist schon geschehen in der Geschichte der Menschen, aber ihr Lieben, wie kann man diese Dinge, die uns hier mitgeteilt werden, irgendwo in der Geschichte erkennen? Es wird eine dermaßen schreckliche Zeit sein, ja, die große Trübsal, man wird das gar nicht anders interpretieren können, als dass das wirklich genau das ist, wovon die Bibel spricht hier, im Besonderen ab Kapitel 8, Vers 1. So, zeitlich gesehen befinden wir uns also in den 3,5 letzten Jahren der Trübsalzeit. Und in der Predigt, vor 2 Wochen war das, haben wir uns gemeinsam das 5. Posaunengericht angeschaut. Und dieses Posaunengericht wird uns ja in den ersten 12 Versen des 9. Kapitels wiedergegeben oder beschrieben. Und ich denke, wir haben nicht schlecht gestaunt, zu hören oder zu lesen, das, was der Apostel Paulus sieht in dieser ihm gegebenen Vision und dann auch für uns niederschreibt, sodass wir dann lebend heute im 21. Jahrhundert diese Dinge schon erkennen können, die einst in der Zukunft passieren werden. Und wir werden in den nächsten Textabschnitt der Offenbarung aber dieses eine sehen, dass die Gerichte Gottes, die nun in einer sehr raschen Folge nacheinander stattfinden, ja, sich nur noch steigern, sich nur noch intensivieren oder schwerwiegender werden. Heute wollen wir so etwas wie eine Einleitung oder eine Einführung in das sechste Posaunengericht gemeinsam studieren. Und wie gesagt, diese Einleitung wird uns hier in den Versen 13 bis 15 gegeben. Und wir schauen in unseren Text und stellen fest, dass der Apostel Johannes beschreibend das, was in der ewigen Wirklichkeit vor sich oder vor dem Gericht sich abspielt, ja, er spricht von einem goldenen Altar. So, der Apostel Johannes ist in diesem Zeitpunkt, wo er diese Vision bekommt, nicht auf der Erde. Er ist im Himmel und sieht diesen goldenen Altar im Himmel. Und das ist, finde ich, sehr, sehr faszinierend oder interessant. Wenn wir davon ausgehen, ihr Lieben, dass jedes Wort, das jeder Hinweis der Heiligen Schrift bedeutend ist für uns Leser, dann muss auch diese Erwähnung des goldenen Altars in der ewigen Wirklichkeit im Himmel eine Bedeutung haben. Schaut einmal, wir sagten in den vorhergehenden Predigten, ich habe das nicht nur einmal erwähnt, sondern mehrere Male erwähnt, dass die irdische Stiftshütte, die das Volk Israel wandernd durch die Wüste mit sich geschleppt hat, und dann auch der Tempel, der in Jerusalem gebaut worden ist. Diese Dinge, der Tempel in Jerusalem, die Stiftshütte, sie wurden nach einem Muster, nach einem Plan gebaut, der aus dem Himmel gekommen ist. So in einem anderen Wort oder mit anderen Worten gesagt, war der irdische Tempel in Jerusalem eine, man kann sagen, Kopie des himmlischen Tempels, ein Schatten des himmlischen Tempels. Und deshalb entdecken wir in unserem Text, der ja von diesen himmlischen Dingen spricht, den goldenen Altar. Ebenso wie auch den goldenen Altar, den wir im Tempel vorfinden, wenn wir das Alte Testament lesen. Ich möchte aus 2. Mose 30, Verse 1 bis 3 lesen. Und hier wird der Befehl gegeben, eben diesen goldenen Altar anzufertigen. Und dieser goldene Altar war eine Kopie des goldenen Altars aus dem Himmel. 2. Mose 30, 1 bis 3. Und du sollst einen Altar anfertigen, um Räucherwerk darauf zu räuchern. Aus Akazienholz sollst du ihn machen. Eine Elle lang, eine Elle breit soll er sein, viereckig, und zwei Ellen hoch, so der Altar, der goldene Altar, war eigentlich nicht sehr groß gewesen. Er war ein Meter hoch gewesen und einen halben Meter breit. Und seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein, so hier werden die vier Ecken des Altars angesprochen, und du sollst ihn mit reinem Gold überziehen. Ja, er soll vergoldet werden. So, hier im Text des Alten Testaments in 2. Mose wird uns also der goldene Altar beschrieben, der im Tempel in Jerusalem dann auch stand. Vorher natürlich in der Stiftshütte und dann auch in Jerusalem. Und das ist die wichtige Frage, die wir alle haben müssen, erkennend, dass der irdische Altar des Alten Testaments eine Kopie des himmlischen ist. Was ist der Sinn eigentlich dieses goldenen Altars im Tempel? Warum hat man diesen vergoldeten Altar im alttestamentlichen Heiligtum überhaupt gehabt? Vielleicht müssen wir anders fragen. Wir müssen eigentlich fragen, warum wollte Gott es so haben, dass es eben diesen goldenen Altar im Tempel in Jerusalem gab? Und wenn wir diese Frage beantworten können, dann können wir auch wissen, sehr wahrscheinlich wissen, was der Hinweis in unserem Text bedeutet, auf den goldenen Altar vor Gott. Nun, wir wissen, dass auf dem Tempelgebäude in Jerusalem es eigentlich zwei Altäre gegeben hat. Der eine war aus Bronze hergestellt und er befand sich im Hof des Tempels. Dieser Altar stand also nicht in dem Tempelgebäude selbst, sondern vor dem Tempelgebäude. Und auf diesem bronzenen Altar wurden die verschiedenen Opfer dargebracht. Der zweite Altar, der goldene Altar, das ist der Altar, um den es uns heute geht, der uns heute interessiert, er stand im Tempelgebäude und zwar direkt vor dem Vorhang, der das Heilige von dem Allerheiligen getrennt hat. Auf diesem goldenen Altar wurden keine Opfer dargebracht. Auf diesem Altar wurde der heilige Weihrauch verbrannt. Die Priester brachten jeden Morgen bei Sonnenaufgang und jeden Abend beim Sonnenuntergang immer neuen Weihrauch in das Heilige des Tempels, und dieser Weihrauch wurde dann unaufhörlich verbrannt, ja, sodass das Heilige des Tempels mit diesem Wohlgeruch erfüllt war. So der Rauch dieses heiligen Weihrauchs, verbrannten Weihrauchs, stieg empor und erfüllte das ganze Gebäude und auch vor dem Tempelgebäude das Ganze mit dem Wohlgeruch. Übrigens, der heilige Weihrauch, der verbrannt werden sollte, bestand aus einer ganz speziellen Mischung, und auch darüber spricht das Alte Testament in 2. Mose 30 ab Vers 34. Uns wird ganz genau gesagt, wie dieser heilige Weihrauch hergestellt worden ist, und uns wird auch gesagt, dass nirgends sonst außer im in dem Tempel beim Gottesdienst, ja, es war in sich ein Symbol des Gottesdienstes, dieser heilige Weihrauch verbrannt werden sollte. Er sollte nie privat irgendwo gebraucht werden. Nur im Zusammenhang eben des Gottesdienstes im Tempel. Und das Faszinierende ist, und dass die glühende Kohle, ja, die zum Verbrennen des Weihrauchs notwendig war, die kam aus dem Bronzealtar. So der Priester sollte diese glühende Kohle in einer dafür gedachten Pfanne vom Bronzealtar zum goldenen Altar bringen, nach 3. Mose 16, Vers 12, und auf dieser Kohle und nur auf dieser Kohle sollte das Weihrauch dann verbrannt werden. Das ist interessant. Und zudem wurden auch die vier Ecken des Altars oder Hörner des goldenen Altars mit Blut des Sündopfers berührt oder beschmiert. Das hört sich sehr detailliert an, und manch einer wird sich fragen, ja, was bedeutet das für uns heute, ihr Lieben? Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, ja, dann erkennen wir sehr schnell die wichtige geistliche Bedeutung dieser Dinge aus dem Alten Testament. Erstens war der goldene Altar, auf dem der Weihrauch Tag und Nacht verbrannt wurde, ihr Lieben, die Stelle in dem Tempel Gottes, an der symbolisch durch das Aufsteigen des verbrannten Weihrauchs die Fürbitte, das Gebet für Gnade Gott gegenüber oder zu Gott dargestellt werden sollte. Und es sollte Tag und Nacht geschehen. So der verbrannte Weihrauch, der süße Geruch, der hochstieg, war symbolisch gesehen die stetige Bitte um Gnade vor Gott, für das Volk Israel. Hören wir einmal, was Psalm 141, Vers 2 uns vermittelt. Hier sagt der Psalmist Folgendes: Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir. So, von welchem Räucherwerk spricht er? Genau, der Weihrauch, er spricht von dem Weihrauch, der dargebracht worden ist in dem Tempelgebäude. Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir. Und das meint, erhöre mein Gebet. So halten wir das fest. Das war also der Sinn des goldenen Altars in dem Tempel in Jerusalem. Der verbrannte heilige Weihrauch war symbolisch gesehen das Gebet um Vergebung und Gnade vor Gott. Und wir erkennen sofort auch die Verbindung zwischen dem bronzenen Altar und dem goldenen Altar. Ihr Lieben, das Gebet für Vergebung und Gnade war nur deshalb möglich, für den Menschen, für das Volk Israel, weil vor der Tür des Tempels ein Opfer dargebracht worden ist. Das ist der Hinweis. Und das Bestreichen des Blutes auf die vier Ecken des goldenen Altars symbolisierte genau das. So das Bitten um Vergebung, das Bitten um die Gnade vor Gott im Alten Testament gründete sich, kann man sagen, oder basierte auf dem dargebrachten Opfer für die Sünde. Und sehr schnell wird uns deutlich, weil wir ja die Bibel lesen, dass hier in diesen zwei Altären des Alten Testaments und auf dem dadurch, was uns beschrieben wird, was darauf gemacht worden ist, uns das Evangelium in einem Bild erklärt wird. Wir dürfen als Menschen heute um Gnade vor Gott bitten. Warum? Nur aufgrund dessen, dass Jesus sein Leben für die Sünde dieser Welt geopfert hat. Nur darum. Ohne dieses Opfer Jesu Christi wäre jedes Gebet des Menschen um Gnade vergeblich. Das ist genau, was uns auch der Hebräerbrief versichert. Weil Jesus sein Leben als Opfer gegeben hat, deshalb können wir als Menschen, besonders seine Menschen, das auch wissen, dass wenn wir in Buße zu Gott kommen und im Gebet vor Gott um Gnade bitten, dass er sich unserer erbarmt, Gott unser Gebet erhört, weil Jesus sich selbst hingegeben hat am Kreuz auf Golgatha, weil sein Blut geflossen ist. Der Hebräerbrief sagt uns ganz deutlich, dass ohne Blutvergießen es keine Vergebung gibt. Hebräer 9, Vers 22. So das Gebet um Gnade gründete sich auf dem dargebrachten Opfer für die Sünde. Und jetzt hören wir aber einmal, was uns Offenbarung 5, Vers 8 versichert. Es wird gesagt, und die 24 Ältesten fielen vor dem Lamm nieder, vor Jesus, und sie hatten jede eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk, aha. Und dann wird Folgendes gesagt. Das sind die Gebete der Heiligen. So, die goldene Schale für Räucherwerk, es wird nicht gesagt, sie symbolisieren die Gebete der Heiligen. Die Schrift sagt uns ganz deutlich, das sind die Gebete der Heiligen. Das ist die geistliche Realität, auf die der irdische goldene Altar hingewiesen hat. Die Gebete der Heiligen, sie sind ja wie ein Weihrauch, der zu Gott hochkommt. So, machen wir also Folgendes uns bewusst. Das ist doch eigentlich die Bestimmung des goldenen Altars der Heiligen Schrift nach. Der goldene Altar im Himmel ist ein Altar der Fürbitte für die Gnade Gottes mit den Menschen. So, was geschieht in unserem Text? Wir kommen zurück zu unserem Text. Der goldene Altar, wir stellen fest, der goldene Altar der Fürbitte im Himmel wird nun zu einem Altar des Gerichtes Gottes. Und er kündigt dieses Gericht über die Menschen an. Und das meint in anderen Worten, so wie ich das verstehe, ihr Lieben, es gibt keine Gnade mehr für die Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch leben. Ausgenommen natürlich die Versiegelten. Keine Gnade. Das ist es, was wir hier lesen über die Stimmen von dem goldenen Altar. Es ist der besondere Hinweis, dass das Ende der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes nun gekommen ist. Da gibt es keine Gnade Gottes für diese Menschen mehr. Nun, wir leben in einem Zeitalter der Gnade und es fällt uns vielleicht ein wenig schwer, das Ganze einzuordnen, diesen schrecklichen Gedanken sich noch einmal bewusst zu machen. Es gibt keine Barmherzigkeit, es gibt keine Gnade für die Menschen zu diesem Zeitpunkt. Es ist schon erschreckend. Aber wir fragen uns weiter, naja, wie zeigt sich das, dass es für sie keine Gnade mehr gibt? Und ich denke, der Text zeigt es uns ein bisschen weiter. Lass uns etwas vorspringen zum 20. Vers. Ich möchte diesen Text mit uns lesen. Kapitel 9, Vers 20. Schaut einmal, was wir in diesem Text finden. Die übrigen Menschen, das heißt diejenigen, die das sechste Posaunengericht überlebt haben. Wir werden gleich mehr dazu sagen. Die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände. Und das ist die Frage, die wir haben. Warum ist es, dass diese Menschen, die ein schreckliches, schreckliches Gericht erleben, und nicht nur das, die ganz genau wissen, woher dieses Gericht kommt, wer für das Gericht zuständig ist, wie kommt es, dass sie keine Buße tun? Weil sie es nicht mehr können, ihr Lieben. Die Zeit der Gnade ist vorbei. Schaut einmal. Seid ihr schon einmal in einem Flugzeug gewesen, das ordentlich durchgeschüttelt worden ist beim Fliegen? So, was ist die normale Reaktion des Menschen? Ich weiß, was meine ist. Die Menschen fangen an zu beten. Manche tun es sehr laut, je nachdem, wie stark das Flugzeug durchgeschüttelt wird. Manche tun es mit verbissenen Zähnen in ihrem Herzen. Und die Menschen machen allerhand Versprechungen. Das ist die normale Reaktion eines Menschen in der Todesangst. Er betet, er fleht um Gnade und Bewahrung. Wir haben seinerzeit einen Bruder hier in unserer Gemeinde gehabt, Paul Löffler. Manche von euch können sich noch an ihn erinnern. Er ist vor etlichen Jahren heimgegangen. In dem Zweiten Weltkrieg war er ein U-Boot-Steuermann. So hat er ein U-Boot gesteuert. Ja? Und er sagte, dass die U-Boot-Matrosen von sich gedacht haben, dass sie die Elite der Wehrmacht sind, der deutschen Wehrmacht sind, nach den Piloten, nach den Fliegern. Es waren alles ausgesuchte, geprüfte, streng geprüfte, stolze junge Männer in der Blüte ihrer Manneskraft, sage ich mal. Ja? Und sie haben sich darauf etwas eingebildet, dass sie nun U-Boot-Matrosen waren. Aber er sagte mir eins, das waren manchmal sehr lautstarke Menschen, die sich von sich sehr viel gedacht haben, die waren sehr stolz gewesen. Aber er sagt, das eine war interessant zu sehen. Wenn sie auf der Tauchfahrt irgendwo gewesen sind und die Bomben auf sie geschmissen worden sind, von wem auch immer, er sagte, kein einziger war es gewesen, der nicht auf den Knien war und gebetet hat. Alle waren auf ihren Knien und haben gebetet. Das ist die normale Reaktion des Menschen in seiner Todesangst. Nicht in unserem Text. Das, was uns hier beschrieben wird, ja, wir werden gleich darüber sprechen, dieses schreckliche Gericht, diese furchtbare Horden, ich denke, furchtbare Armee der Dämonen, ich denke, das sind Dämonen, die angeführt werden von diesen vier befehlhabenden Engeln. Diese vier Engel mit ihrer Armee, sie werden ein Drittel aller Menschen töten. Es wird eine schreckliche, es wird eine angstmachende Zeit sein, in der die Menschen nicht wissen werden, was sollen sie mit all den Leichen machen. Und was macht der Mensch in dieser schrecklichen Zeit? Was macht der Mensch, der dieses Gericht überlebt in dieser schrecklichen Zeit? Geht er zu Gott im Gebet und bittet ihm um Gnade? Sucht er Buße vor Gott? Nein, der Text sagt uns ganz deutlich, sie machen genauso weiter mit ihrem Götzendienst, sie machen genauso weiter mit ihrem Morden, mit ihrem Okkultismus, mit ihrer Unmoral und mit ihrem Stehlen. Stellt euch das mal vor. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Das ist doch kein normales menschliches Verhalten. Und die Antwort ist, es gibt keine Gnade für diese Menschen. Und überlegen wir einmal. Wenn wir unsere moderne Gesellschaft anschauen, Der moderne Mensch ist ja moralisch korrupt. Er ist stolz, er ist manchmal sehr unausstehlich in seiner Einstellung, in seinem Verhalten, in seinem Reden. So, die Zeit, in der wir leben, ist eigentlich keine gute Zeit. Es ist eine böse Zeit. Das ist auch, was die Heilige Schrift sagt. Aber ihr Lieben, auch wenn es eine böse Zeit ist, auch wenn es keine gute Zeit ist, so ist es immer noch eine Zeit, in der die Gnade Gottes für den Menschen noch erhältlich ist. Wir können die Gnade Gottes haben, wenn wir im Bußgebet zu Gott kommen. Wir können die Gnade haben. Im Vergleich dazu, was die Welt erwartet und den Weltmenschen erwartet, in der Trübsalzeit, ist unsere Zeit in dieser Hinsicht doch viel, viel besser. Die Gnade Gottes ist noch zu haben. Die Tür zur Gemeinschaft mit Gott ist offen. Der Mensch kann kommen. Aber ihr Lieben, er kann nur kommen, wenn er Buße tut und sich Jesus Christus, seinem Heiland, unterordnet. Wenn er das, was Jesus vollbracht hat am Kreuz auf Golgatha, für sich persönlich in Anspruch nimmt. Ohne dieses Opfer Jesu am Kreuz auf Golgatha bräuchten wir überhaupt zu Gott nicht zu kommen. Brauchen wir nicht. So haben wir das getan. Haben wir uns in Buße Jesus Christus anvertraut. Leben wir in der Gemeinschaft mit unserem Heiland. Und nicht nur das. Heute, ihr Lieben, ist noch die Zeit, in der wir Fürbitte tun können für solche, die in Rebellion Gott gegenüber leben. Nutzen wir diese Zeit der Gnade, in der wir noch leben, und auch die Gelegenheit, die uns gegeben wird, für solche fürbittend einzutreten, die Gott den Rücken zugekehrt haben, die von Gott nichts wissen wollen. Und jetzt lese ich uns die Verse 14 und 15. Diese Stimme aus dem goldenen Altar, sie sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die am großen Strom Euphrat gebunden sind. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden, den dritten Teil der Menschen zu töten. Überlegen wir einmal, was uns hier mitgeteilt wird. Und lass mich hinzufügen, dass hier mit Sicherheit nicht von heiligen Engeln die Rede ist, sondern von gefallenen Engeln. Heilige Engel werden in der Heiligen Schrift nie gebunden. Es besteht keine Notwendigkeit, das zu tun. Gebunden werden nur die gefallenen Engel, und sie werden deshalb gebunden, weil sie gehindert werden sollen, ihre verderbliche Neigung der Boshaftigkeit auszuleben. So, wir stellen ebenso fest, nach dem Lesen dieses Textes, dass der Tod wieder angekündigt, wieder vorgestellt wird. Wir erinnern uns an das letzte, an das fünfte Gericht. Ja, dort wird uns gesagt, dass für 5 Monate das Sterben unmöglich ist. Die Menschen wünschen sich, werden sich wünschen, sterben zu können in ihrer Qual, und sie werden es nicht können. Das ist übernatürlich. 5 Monate Qual und kein Sterben? Das ist mit unserer Logik, das können wir mit unserem Verstand nicht erklären. Aber genauso wird es stattfinden, weil das Wort es uns sagt. Und hier sehen wir, dass das Sterben nach 5 Monaten wieder in die Welt eintritt. Und wir sehen auch oder wir lesen auch, welche schreckliche Ausmaße es annimmt. 1/3 aller Menschen werden getötet. So, wenn wir etwas im Text zurückgehen, zu dem 4. Siegelgericht, Kapitel 6, dort wird uns versichert, dass 1/4 aller Menschen getötet wird. So, wir strecken 4 Finger hoch, 1 Finger runter, so, wir haben 3/4, die noch übrig geblieben sind. Und hier lesen wir, dass nun 1/3 aller Menschen getötet werden. Zwei Finger sind übrig, das heißt, nur die Hälfte der Weltbevölkerung wird zu diesem Zeitpunkt, nach dem Ende des sechsten Posaunengerichts, am Leben sein. Die Hälfte der Menschheit wird weg sein, getötet sein. Und ihr Lieben, das ist ein Schreckensszenario, das wir, so wie ich denke, uns nicht vorstellen können. Und das ist es auch, und vielleicht ist es gut so, dass wir es nicht können, ja? Aber lass mich das noch einmal sagen und uns noch einmal ermahnen. Angesichts dieses Szenarios, das uns dargestellt wird und was uns auch vorher schon beschrieben worden ist durch die Gerichte Gottes, wo die Gerichte Gottes uns beschrieben worden ist, wollen wir uns ermahnen lassen, richtig zu leben in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus. So, wir kommen zurück zu unserem Text und schauen noch einmal genau, was gesagt wird in diesen Versen. Und uns fällt auf, wie detailliert in Einzelheiten gehend der Text ist. Die Anzahl der freigelassenen Engel, die gebunden waren, wird genannt. Es sind 4. Uns wird der Ort, an dem sie gebunden waren und immer noch sind, das ist die Realität heute noch. Sie sind an diesem Ort am Fluss Euphrat gebunden. Und das Interessante ist, der Fluss Euphrat ist einer der 4 Flüsse aus dem Garten Eden. Ihr könnt es nachschauen, 1. Mose 2, Vers 14. Drittens wird uns versichert, dass die 4 gefallenen Engel exakt für diesen Augenblick der Menschheitsgeschichte vorbereitet worden sind. Es wird vom Jahr, Monat, Tag und Stunde, es sind 4 Einheiten, Zeiteinheiten, die uns hier gegeben werden. Jahr, Monat, Tag, Stunde. Das ist es, wie präzise sich die Gerichte Gottes abspielen werden. Ihr Lieben, alles ist geplant. Alles ist fertig. Und seinerzeit wird es so sein, dass diese 4 noch gebundenen, gefallenen Engel losgebunden werden. Und ebenso, viertens, wird uns gezeigt, was diese bösen Engel fähig sein werden, vollbringen zu können. Ja, 1/3 der Menschheit werden diese 4 Engel töten. Nun, ich bin mir nicht sicher, was die wirkliche Bedeutung dieser Zahl 4, die hier so oft angesprochen wird oder angedeutet wird, wirklich ist. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass diese Zahl 4 immer wieder uns in diesen Versen doch begegnet. Die Zahl 4 ist der Bibel nach die Zahl der Weltschöpfung und auch der weltweiten Bedeutung. Ich will diese Dinge nicht nennen, warum das so ist, nur, dass das so ist. Die Zahl der Weltschöpfung ist die Zahl 4. Die Zahl der weltweiten Bedeutung ist die Zahl 4. Und der Hinweis, so wie ich denke, ist dieser, dass das, was wir in unserem Text lesen, die ganze Welt betrifft und nicht nur Israel. Im Grunde genommen ist diese Zeit der Trübsal für Israel gedacht. Dort wird Gott in einer besonderen Art und Weise mit dem Volk Israel arbeiten. Aber es betrifft die ganze Welt. Es betrifft die ganze Weltschöpfung. Es ist gut möglich, ja, dass durch die häufige Anlehnung an die Zahl 4 dem Leser versichert wird, dass diese Dinge hier tatsächlich zum Plan Gottes mit der Welt gehören. Diese Gerichte passieren nicht einfach so. Die gebundenen Engel werden nicht einfach so freigelassen, sondern weil der Zeitpunkt in dem Plan Gottes mit dieser Welt nun gekommen ist. Gott ist absolut souverän. Nun ja, es stimmt schon, wir brauchen keine Zahlen als Kinder Gottes, um diese Dinge zu wissen. Dass unser himmlischer Vater absolut souverän ist. Ich brauche keine Zahlen dazu. Aber über eins bin ich mir doch ziemlich bewusst, weil ich mich kenne. Ich als Kind Gottes, lebend in der Sünde oder von der Sünde verunreinigten Welt. Ich verpasse leider sehr oft manche Hinweise aus der Heiligen Schrift darüber, wer und wie mein himmlischer Vater tatsächlich ist. Ich verpasse oft die Hinweise auf seinen außergewöhnlichen, herrlichen, schönen, einzigartigen Charakter. Warum? Weil ich mich zu oft zu sehr mit dem Zeitlichen beschäftige. Aber ihr Lieben, Gottes Weisheit, die übersteigt die Weisheit des Menschen doch bei weitem. Der Mensch in seiner Weisheit, wer immer er auch ist, er kann das Wasser Gott nicht reichen. Er hat keine Chance. Die Weisheit Gottes übersteigt bei weitem die Weisheit des Menschen. Seine Kreativität ist unnachahmlich. Seine Schönheit, seine Herrlichkeit, die ohnegleichen ist, ihr Lieben, entgeht mir oft, weil ich oft genug mich mit dem Zeitlichen beschäftige, als wie mit dem Ewigen. Und leider ist es oft so, dass ich den Scharfblick auf das Ewige und für den Ewigen nicht habe, weil mein Blick getrübt ist von dem Irdischen. Es ist ja so, und das ist, was die Heilige Schrift uns ja auch sagt, dass seit der Wiedergeburt, seitdem der Geist Gottes in uns lebt, unsere Augen des Herzens, sagt die Heilige Schrift, für Gott geöffnet werden, für diese geistliche Realität geöffnet werden. Vorher sind wir blind. Wir brauchen uns gar nicht zu bemühen, Gott wirklich erkennen zu wollen. Da muss etwas geschehen, die Wiedergeburt muss geschehen, der Heilige Geist muss kommen, damit wir einen Blick für das Ewige haben und den Ewigen. Aber wir müssen doch immer wieder die Augen unseres Herzens, die nun geöffnet worden sind, schärfen. Durch die tägliche Bibellese, durch die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Damit das Zeitliche uns den Blick vernebelt, sondern dass die Sicht, unsere Sicht auf das Ewige klar ist. Ich möchte uns etwas lesen aus der Heiligen Schrift. Das ist ein Gebetsanliegen des Apostel Paulus für die Gläubigen in Ephesus. Epheser 1, 15 bis 19. Hören wir genau hin, wie der Apostel Paulus das niederschreibt. Er sagt, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Sind gläubige Menschen, die er anspricht. Ich lasse nicht ab, für euch zu danken und in meinem Gebet an euch zu gedenken. Und dann sagt er Folgendes, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe. In der Erkenntnis. Und das Wort, was hier gebraucht wird, steht für die völlige Erkenntnis seiner selbst. So diese völlige Erkenntnis Gottes haben wir nicht automatisch, wenn wir wiedergeboren sind, sondern wir müssen in diese Erkenntnis Gottes wachsen. Wie geschieht das praktisch? Das ist die Frage. Ich lese das mal, den Text weiter. Dass er erleuchte die Augen eures Verständnisses. Aha, Gott tut das. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Das ist ein wunderbarer Wunsch des Apostel Paulus für die Gläubigen. So, er betet darum, dass sie die vollständige Erkenntnis Gottes haben. So, wenn er das so betet, dann verstehen wir, dass so etwas möglich ist. Er betet, dass ihr Verständnis erleuchtet ist, damit sie ganz genau wissen, wer ihr Gott, wer ihr himmlischer Vater ist und was sie in der Ewigkeit wirklich erwartet. So, wenn er das so betet, dann verstehen wir, dass diese Erkenntnis möglich ist. Und das ist nicht nur ein schöner Wunsch, sondern es ist auch ein Wunsch, der Wirklichkeit werden kann. Wie? Und wir wissen das. Erst dann, wenn wir als Menschen Gottes uns in das Wort Gottes vertiefen, wissend, dass die Heilige Schrift eben das Wort des ewigen Gottes ist und nicht weniger als das. Und wenn wir darum beten, Jesus darum bitten, dass er uns tatsächlich die Augen für die ewige Wirklichkeit aufschließt, beim Lesen des Wortes Gottes, dann wird das auch geschehen. Dann werden wir die völlige Erkenntnis haben. Dann werden wir mehr erkennen. Es ist ein Prozess, ein Wachstumsprozess, von dem hier die Rede ist. Ja, wir werden mehr und mehr erkennen, wer Gott wirklich ist, wer wir sind als seine Kinder, was die Welt ist, was die Welt wirklich bedeutet, wohin die Welt unterwegs ist und so weiter und so weiter. Und es wundert mich überhaupt nicht und euch auch nicht, dass die Schreiber der Heiligen Schrift das Wort Gottes immer wieder mit etwas Wunderbarem, Köstlichem vergleichen, wie zum Beispiel Psalm 19, Vers 10. Der Psalmist sagt, das Wort Gottes oder die Worte Gottes sind köstlicher denn Gold, viel feines Gold. Sie sind süßer denn Honig und Honigseim. Ich schätze Honig sehr. Ich liebe den Honig und ich weiß genau, was er meint. Welche Bilder gebrauchen diese Bilder, weiß ich genau, wovon er spricht. Und genauso wertvoll muss mir das Wort Gottes werden. So, wir wissen als Kinder Gottes, dass das Wort Gottes tatsächlich etwas Köstliches ist. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, desto schärfer wird unser Blick für das Ewige, für die Ewigkeit. Und desto weniger verliert die Welt ihre Bedeutung in unserem Leben. Ja? Und es ist sehr gut, dass wir uns in diesem Prozess dann auch befinden als gläubige Menschen, dass das wirklich Bedeutende für uns bedeutend wird und das, was unwichtig ist, klein wird. Ich möchte mit einem wunderbaren Zeugnis unsere Betrachtung heute Morgen schließen und dann, so der Herr will und wir leben, werden wir am nächsten Sonntag weitermachen in dem Text. Es ist ein Zeugnis darüber, was die Schrift ist, von einem gewissen John Nelson Darby. Er war Gründer der Brüderbewegung und wir finden dieses Zeugnis auch in unserem Bulletin, wenn ihr mitlesen wollt. Es ist in der Mitte des Bulletins zu finden. Er schreibt über die Bibel Folgendes, sehr richtig. Er schreibt, dieses Buch, die Bibel, enthält die Absicht Gottes, den Zustand des Menschen, den Weg der Erlösung, die Strafe der unbußfertigen Sünde und die Seligkeit der Gläubigen. Seine Lehren sind heilig, seine Vorschriften bindend, seine Geschichten wahr und seine Bestimmungen unumstößlich. Lies es, um weise zu sein. Und lebe danach, um heilig zu sein. Es enthält Licht, um dich zu leiten, Nahrung, um dich zu erhalten und Trost, um dich zu erquicken. Es ist die Landkarte des Reisenden, der Stab des Pilgers, der Kompass des Steuermanns, das Schwert des Kriegers und das Banner des Christen. Hier wird ein Paradies hergestellt, der Himmel geöffnet und die Tore der Hölle verschlossen. Christus ist der hohe Gegenstand dieses Buches. Unser Heil, seine Absicht und die Verherrlichung Gottes sein Endziel. Es sollte unser Gedächtnis erfüllen, das Herz regieren, unsere Füße leiten. Lies es langsam, lies es im Gebet. Es ist eine Quelle des Reichtums, ein Strom der Freude. Es ist dir zum Leben gegeben, es umschließt die höchste Verantwortung, wird dir die größte und die kleinste Arbeit belohnen und alle verdammen, die mit seinem heiligen Inhalt nicht ernst machen. Und da kann ich nur ein Amen dazu setzen. Genauso ist es. Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen zum Segensgebet. Unser heiliger Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir tatsächlich dein Wort in unseren Händen haben dürfen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Nun dürfen wir wissen, wie wir zu leben haben als Kinder Gottes in dieser Welt. Warum? Weil du es uns in deinem Wort sagst. Dein Wort leitet uns ganz klar zu Jesus Christus und zu nichts anderem. Dein Wort sagt uns ganz klar, dass du der souveräne Gott bist, was uns als Kinder Gottes im Himmel erwartet und wie schön ist es, dein Wort in unseren Händen zu haben und es lesen zu dürfen und diesem Wort glauben zu dürfen. Wir glauben, aufgrund dessen, dass der Heilige Geist in uns lebt, allem, was geschrieben steht. Wir preisen dich, ewiger Vater, wir loben deinen heiligen Namen und nun stellen wir uns ganz bewusst auch unter deinen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen.